Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die meisten denken bei dem Wort Infrastrukturausbau heute an Rechenzentren. Wenn wir aber über Reindustrialisierung nachdenken, dann ist das möglicherweise ein Investitionsboom, der noch viel größere Ausmaße annimmt. Welche Branchen, welche Aktien profitieren könnten? Darum geht es heute. Legen wir los. So, an dieser Stelle habe ich mehrfach intensiv und aus verschiedensten Blickwinkeln über den Megatrend Infrastrukturausbau gesprochen. Dennoch möchte ich mich, zumindest was die letzte Inspiration angeht, nicht mit fremden Federn schmücken, denn der Grund dafür, dass ich das heute wieder hier auf die Agenda gehoben habe, ist ein Barron's-Artikel. Für all diejenigen, die Barron's nicht kennen, ist ja mit weitem Abstand das größte Anlegermagazin in den USA. Und die haben einen Artikel veröffentlicht, Beyond AI, 10 Ways to Cash In on the Global Building Boom. Die Aktien, die ich gleich beispielhaft nenne, sind allesamt aus diesem Artikel und all diese Aktien stellen keine Empfehlung dar in irgendeiner Art und Weise. Ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich im Zukunftsdepot der Renditespezialisten in einen Infrastruktur, das nehmen wir nochmal mit rein, Infrastruktur, so heißt es, ETF investiert bin. Und weil ich hier gerne auch den Mehrwert liefern möchte, auch das ist keine Kaufempfehlung. Dieser US Infrastructure ETF hat die Wertpapierkennnummer A2QPB5. Und nur weil ich regelmäßig, ich nehme das Ganze hier am Sonntagmorgen um 9.13 Uhr auf. Ihr seid quasi die Ersten, mit denen ich kommuniziere. In dem Fall stimmt das sogar, weil meine Frau eine Sommerbronchitis hat. Zumindest habe ich sie nicht verstanden. Also ich habe sie diesmal wirklich nicht verstanden. Hoffentlich hört sie das nicht. Alles Gute, mein Schatz, gute Besserung. Also, diesen US Infrastructure ETF, den bespare ich regelmäßig. Da sind einige dieser Aktien drin. Ich habe ihn zwischendurch mal etwas kritischer gesehen, weil er nicht besonders konzentriert ist, was einzelne Werte angeht. Mittlerweile finde ich das aber ganz gut. Das ist aber eher ein Long-Term-Investment, als dass ich jetzt sage, ich kaufe nun und möchte dann aber auch die entsprechende Rendite in den nächsten Jahren sehen. Wir sprechen hier sicherlich über eine Entwicklung, die sich über viele, viele Jahre erstrecken wird, die, das soll aber heute nicht besprochen wird, im Übrigen auch beinahe bedingt, dass die Geldpolitik nicht restriktiv sein kann. Zumindest nicht auf Sicht der nächsten Jahre, dass die Zinsen deshalb in diesem Jahr sinken müssen. Das ist damit nicht gesagt. Im Übrigen würde es für den Aktienmarkt reichen, wenn sie nicht stark stiegen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen über einen unterschätzten Investitionsboom. Normalerweise versteht man darunter momentan künstliche Intelligenz, Rechenzentren. Das sind die Schlagzeilen und das ist auch nachvollziehbar, ob der Geschwindigkeit dieses Ausbaus. Hyperscaler investieren dreistellige Milliardenbeträge. Wir haben gerade wieder Alphabet gehört, die gesagt haben, 190 Milliarden reichen nicht, 200 Milliarden sollen es werden. Die Börse war nicht so delighted, weil das bedeutet, dass sie einen leicht negativen Cashflow haben. Der Strombedarf steigt, Halbleiterhersteller melden Rekordaufträge, aber parallel entwickelt sich ein zweiter, breiterer Investitionszyklus, der momentan deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält. Wir sprechen hier über den globalen Wiederaufbau industrieller Kapazitäten. Ob das langfristig, und ich meine hier wirklich langfristig, für die Weltwirtschaft so einen Boom geben wird, wenn es wieder mehr Nearshoring gibt, wenn es wieder mehr Produktionsstätten in heimischen Regionen gibt, das sei mal dahingestellt. Das muss uns aber momentan ebenfalls nicht investieren. Investieren ist nicht das richtige Wort. Interessieren. Eins ist mal klar, dieser Zyklus hat herzlich wenig zu tun mit der aktuellen Konjunktur. Er beruht vor allem auf strategischen Entscheidungen von den Staaten und Unternehmen. Die Lieferketten sollen widerstandsfähiger werden, die Energieversorgung, Rohstoffzugang sicherer und insbesondere die berühmten industriellen Schlüsselkompetenzen, so wird das hüben wie drüben genannt, sollen wieder stärker im eigenen Land liegen oder bei verlässlichen Partnern. Und wenn es um verlässliche Partner geht, dann wissen wir auch, dass es mittlerweile ein Begriff, der sich beinahe wöchentlich ändert. Vermutlich ist es aber auch hier eine Phase des Übergangs. Ich gehe also nicht davon aus, dass wir diese aktuell sehr unsichere Phase einfach so fortschreiben können in die nächsten Jahre. Nationale Sicherheit und Industriepolitik verschmelzen zunehmend. Das können wir mal feststellen. Morgan Stanley schätzt, dass allein in den USA über die kommenden 20 Jahre zusätzliche Investitionen von rund 10 Billionen US-Dollar in industrielle Kapazitäten fließen könnten. Und da sind die Ausgaben für die Rechenzentren nicht enthalten. Allein daraus könnte sich für die amerikanische Industrie ein jährliches Wachstum von etwas mehr als 3% ergeben. Und das, nachdem diese Investitionen in den letzten 20 Jahren weitgehend stagniert hatten. Das heißt, nach Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley könnte dieses bessere Wachstumsprofil langfristig um etwa 30% höhere Bewertungsmultiplikatoren bei den entsprechenden Industrieaktien rechtfertigen. Und es gibt nicht den Investitionszyklus, sondern es gibt mehrere Parallelen. Wenn wir uns zum Beispiel den Bauboom ansehen, dann besteht der nicht aus einem Thema, sondern mehrere große parallele Investitionswellen. Erstens, klar, die stehen im Mittelpunkt, Rechenzentren und Stromnetze für die KI. Zweitens verlagern Unternehmen ihre Produktionskapazitäten zurück in die USA oder eben in Anführungszeichen verbündete Länder. Drittens investieren Staaten in Verteidigung und kritische Infrastruktur. Viertens müssen bestehende Fabriken automatisiert und modernisiert werden. Und dazu kommen dann auch noch die klassischen Investitionen in Häfen, Brücken, Schienenwege und Energieversorgung. Das ist nicht nur bei uns so. Wahnsinnig alt. Der Bund, wenn ich richtig investiere, ach, entschuldigt bitte, ich müsste normalerweise nochmal ansetzen, so wie habe ich mich versprochen, aber da fehlt mir die Motivation heute zu. Also, es gibt vom Bund noch keine offiziellen Schätzungen, weil ich glaube, dass die Zahl zu beeindruckend wäre, wohl nicht in positiver Art und Weise. Es gibt Schätzungen allein, was wir neu investieren müssen, um unsere Brücken zu erhalten, um unsere Schienen zu erhalten, um unsere Energieversorgung mache ich mir weniger Sorgen. Das ist verhältnismäßig modern, nur eben absehbar noch nicht ausgebaut genug. So, das sind gewaltige Zahlen. Wir kommen mal zu ein paar konkreten Beispielen. Novartis, ein Schweizer Pharmakonzern, baut in North Carolina einen Produktionskomplex mit einer Fläche von rund 65.000 Quadratmetern, ist ein Teil eines Investitionsprogramms von 23 Milliarden Dollar für Forschung und Produktion in den USA. Der südkoreanische Hanwha-Konzern investiert rund 5 Milliarden in den früheren Marinewerftstandort Philadelphia. Auch hier geht es darum, amerikanische Kapazitäten im Schiffbau wieder auszubauen. Indien errichtet in der Region Kutch eine der größten Parks für erneuerbare Energien weltweit. Die Dimensionen all dieser Projekte, es lohnt sich durchaus mal eigene Google-Recherche zu betreiben. Das ist gewaltig, was hier in den nächsten Jahren investiert wird. Und diese Beispiele sollen nur grob zeigen, es geht hier nicht um klassische Fabrikhallen. Dieser Investitionszyklus umfasst Energie, Verteidigung, Pharma, Logistik, Rohstoffe, Automatisierung, praktisch alles. Der Auslöser ist die Geopolitik. Und den Teil lasse ich einfach raus. Man könnte darüber streiten, wie sinnvoll das ist, teurer auf heimischem Boden zu produzieren. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, als das Ganze begann, dass ich auch gesagt habe, man muss das mal nachrechnen. Aber wenn politisch, und ich habe den Eindruck, das ist mittlerweile überall so, solche Fakten geschaffen werden, dann muss man eben nicht mehr nachrechnen, was wirklich effizienter wäre. Wenn es darum geht, wo produziert wird, wie sicher produziert wird, dann ist das der Status quo und ich gehe davon aus, dass es hier auch keine Rückabwicklung geben wird im Sinne einer wieder expandierenden Globalisierung. Richtig oder falsch, darüber kann man streiten, darüber kann man diskutieren. Als Anleger gehen wir aber dahin, ist ein bisschen billig formuliert, where the money flows. Die Ursache ist, und die ist wahrscheinlich nicht völlig von der Hand zu weisen, der Verlust des Vertrauens in die bisherigen globalen Lieferketten. Und es ist nicht nur amerikanische Politik, es ist nicht nur Donald Trump, es ist vermutlich auch die Pandemie gewesen, also Covid-2020, die zeigt, wie anfällig eine zwar hochoptimierte, aber wenig robuste Produktion sein kann. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China macht sehr deutlich, wie stark westliche Volkswirtschaften bei kritischen Gütern von China abhängen. Dazu kamen dann noch die Kriege, Sanktionen, Chinas Bereitschaft, seine dominante Stellung bei seltenen Erden als politisches Druckmittel einzusetzen, kommt natürlich auch dazu. Für Unternehmen und für Regierung ist die günstigste Produktionslösung deshalb nicht mehr automatisch die beste. Punkt. Versorgungssicherheit, politische Verlässlichkeit und die Frage, ob im Krisenfall überhaupt Zugang zu Rohstoffen, den Vorprodukten, Transportwegen und so weiter besteht. Das ist heute das dominierende Thema. Die USA haben mehrere öffentlich-private Partnerschaften über 12 Milliarden Dollar gestartet, allein nur, um die Abhängigkeit von seltenen Erden aus China zu reduzieren. Und 12 Milliarden klingt nach wenig, man darf aber nicht vergessen, 12 Milliarden ist schon mal mehr, als überhaupt mit sämtlichen seltenen Erden pro Jahr umgesetzt werden. Ja, der Aufbau dieser Infrastruktur ist wahnsinnig teuer. Deswegen wird das auch nur mit öffentlich-privaten Partnerschaften gehen, weil kein Unternehmen, welches sich am privaten Kapitalmarkt die entsprechenden Gelder besorgen muss, diese Gelder bekommt, weil man schlicht und einfach nicht genügend verdient. Seltene Erden sind so selten tatsächlich nicht, aber sie werden tatsächlich sehr, sehr selten verwendet. Also der Markt ist eigentlich total klein, aber ihn zu Hause aufzubauen, ist sehr teuer. Ein Unternehmen, was hier genannt wird, ist MP Materials. Japan diskutiert Investitionen von umgerechnet 2,3 Billionen Dollar in 17 strategische Wirtschaftsbereiche. Die Europäische Union hat ein Paket von 800 Milliarden Dollar für Verteidigung und Infrastruktur geplant. Die Umsetzung, in welcher Geschwindigkeit, wir werden es sehen. Indien wird in diesem Jahr 170 Milliarden Dollar allein in Energieversorgung investieren, also in Stromnetze, Kernkraft, Solarenergie. Das heißt, das ist alles Ausdruck dieser neuen Priorität. Effizienz bleibt wichtig auf Unternehmensebene, aber Sicherheit wird deutlich wichtiger. So, wer verdient am Bau neuer Industrieanlagen? Und ich weise nochmal darauf hin, dass das Unternehmen sind, die hier im Barron's-Artikel genannt werden. Die offensichtlichsten Profiteure sind nicht zwangsläufig die Unternehmen, die später in den neuen Fabriken produzieren, sondern nach der Picks and Shovels-Anbieter, also Schaufeln, die Infrastruktur der Infrastruktur liefern. Das sind die Unternehmen, die mit der Planung beauftragt sind, die Materialien, die Maschinen, Stromversorgung, Automatisierung. Ein Beispiel, welches hier genannt wird, ist Jacobs Solutions. Das Unternehmen plant und steuert komplexe Industrieprojekte, darunter eine neue Produktionsanlage für biotechnologisch hergestellte GLP-1-Medikamente in North Carolina. Laut Barron's handelt die Aktie mit einem Abschlag von rund 20% auf den Gesamtmarkt. Das ist eine merkwürdige Aussage, aber anyway, ihr schaut euch, wenn überhaupt ein Unternehmen interessant ist, das nochmal en Detail an. Gleichzeitig wird in den kommenden 5 Jahren ein zweistelliges Wachstum des Gewinns je Aktie erwartet. Die Befürchtung, künstliche Intelligenz könne Teile des Geschäfts ersetzen, erscheint nur begrenzt plausibel, sagt Barron's. Präzisionsplanung für Pharma, Energie oder Verteidigungsanlagen lässt sich nicht ohne weiteres automatisieren, heißt es. Und dann, und das ist für mich besonders spannend, auch in meinem privaten Depot, sprechen wir über Unternehmen, die KI vielleicht in Teile ihrer Produktion einfließen lassen, bei dem man aber keine Sorge haben muss, dass KI ansonsten in irgendeiner Art und Weise disruptiv wirkt. Wichtiger Hinweis: an die Leser von Spekulationen hoch 2. Wir sind hier in einem solchen Wert investiert. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich diesen Wert hier nicht nenne. Aber ich denke, das ist nur fair gegenüber den Lesern, den ich für wesentlich interessanter, weil günstiger und besser positioniert halte als dieses Unternehmen, was ich jetzt nenne. Wer Lust hat, schaut mal vorbei. Spekulation hoch 2 ist aber wirklich nicht für jeden etwas. Hohe Risiken, aber entsprechend deutlich höhere Chancen. Da geht es darum. Das ist nicht für jeden etwas, aber ehe ich hier immer durch die Blume spreche, sage ich es lieber mal so ganz konkret. Also, ein weiterer Profiteur, der hier genannt wird, ist Martin Marietta. Achso, den Link zu Spekulation hoch 2. Nur wer sich es ansehen will, wirklich, das ist das Gegenteil von Witwen- und Waisenpapieren. Sagt man das heute noch? Wahrscheinlich nicht mehr angemessen. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist nicht konservativ, das ist sehr spekulativ. Wer mal gucken will, der klickt hier auf den Link in den Shownotes. Ein grundlegender Profiteur, und ich stimme zu, ist Martin Marietta Materials. Das Unternehmen liefert Zuschlagstoffe wie Kalkstein, Sand, Schotter. Mit der geplanten Übernahme von Lloyds North America für 13,5 Milliarden Dollar würde der größte Kalk- und Kalksteinanbieter Nordamerikas entstehen. Interessant ist, dass Martin Marietta nur etwa 5% seines Geschäfts mit Rechenzentren und weitere 5% mit Strominfrastruktur erzielt. Das sind für mich fast die interessantesten. Das ist mehr Industriegrundlage. Wenn man schon Kalk und Sand und Schotter hört, dann denkt man, oh ja, das ist ja bestimmt spannend. Aber das Geschäft auch dieses Unternehmens soll der Gewinn in den nächsten 2 Jahren bis 2028 um rund 40% wachsen. Das sind interessante Unternehmen. Achtung, keine Kaufempfehlung. Dann Kupfer als Engpass der Reindustrialisierung. Keine industrielle Erneuerung funktioniert ohne Kupfer. Sehen wir aktuell auch schon in den Preisen. In dem Barron's Magazin wird als Wert genannt Grupo México. Der Konzern hält 89% an und den Wert kennen vielleicht in diesem Zusammenhang mehrere Anleger, Southern Copper, und kontrolliert zusätzlich das größte Güterbahnnetz Mexikos. Southern Copper betreibt vergleichsweise kostengünstige Minen in Mexiko und Peru und will seine Kupferproduktion bis 2035 um etwa 50% erhöhen. Grupo Mexico, deswegen werde ich mir die Aktie auch nochmal ansehen, wird an der Börse mit einem Abschlag von rund 37% auf den Wert seiner Beteiligung an Southern Copper gehandelt. Rechnerisch erhalten Anleger also das Eisenbahngeschäft daher zu einem sehr niedrigen oder sogar negativen Wert. Gleichzeitig profitiert dieses Bahnnetz vom Nearshoring, also der Verlagerung von Produktion aus China nach Mexiko. Den Wert muss ich mir nochmal en Detail ansehen. Ich weise nur darauf hin, bei solchen Gedankenspielen gibt es fast immer einen Grund dafür. Also man sagt, oh, die ganze Grupo Mexico oder Mexico ist so groß, die Börse übersieht selten irgendetwas. Es muss also auch einen Malus geben, der dafür sorgt, dass dieser Abschlag besteht. Ganz wichtig, dass man daraus keine Story, Achtung, hier übersieht der Markt etwas, macht. Vermietung und Baustelleninfrastruktur als Frühindikator. Ihr merkt schon, das ist total unspannend auf den ersten Blick, aber unter dem Gedanken, den wir hier verfolgen, eben spannend. Ausrüstungsvermieter gehören zu den frühesten Profiteuren eines neuen Bauzyklus. Bevor eine Fabrik gebaut werden kann, bevor sie produziert, werden Baumaschinen, Hebebühnen, mobile Büros, temporäre Lagerräume benötigt. WillScot Holdings meldet im ersten Quartal ein Auftragswachstum von 8%. United Rentals berichtet über eine breite Nachfrage aus Industrie, Energie, Bergbau und Gesundheitswesen. Automatisierung ist unverzichtbar. Davon profitiert zum Beispiel Rockwell Automation. Das Unternehmen liefert Steuerungssoftware und Automatisierungslösungen für Fabriken. Der Vorteil: Bevor Unternehmen komplett neue Werke errichten, modernisieren sie häufig zunächst bestehende Produktionslinien. So, wen haben wir hier noch drin? Asien als industrieller Partner des Westens. Ja, muss ein bisschen unterteilen. Ich denke, gut positioniert sind südkoreanische und japanische Unternehmen. Beide Länder haben auch schon industrielle Kapazitäten erhalten. Südkorea profitiert sicherlich in den Bereichen Verteidigung, Schiffbau, da sind sie riesengroß, Transformatoren und Kernkraft, Hanwha Aerospace und, heißen die so, LIG, L-I-G, Next One, beziehungsweise LIG Defense and Aerospace. Sind mir echt durch, glaube ich. Hanwha kannte ich, aber LIG Next One, die müssen eine Namensänderung gehabt haben. Sollten mir echt zwei Aktien durchgelaufen sind. Zwei Aktien, deren Namen ich nicht kenne. Ich wiederhole nochmal. Aus Südkorea. Hanwha Aerospace, LIG Next One, LIG Defense and Aerospace verfügen über mehrjährige Auftragsbestände. Südkorea ist inzwischen nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant Europas. Na, wie schön. Hyungsung Heavy Industries produziert Ultra-Hochspannungstransformatoren, die für den Ausbau von Stromnetzen unverzichtbar sind und nur von wenigen Unternehmen hergestellt werden können. Doosan, die habe ich mir mal länger angesehen, also D-O-O-S-A-N. Enability gehört zu der kleineren Gruppe von Anbietern außerhalb Russlands und Chinas, die kritische Komponenten für westliche Kernkraftprojekte liefern können. Allerdings, und da muss man in diesem Zusammenhang sicherlich darauf hinweisen, es ist nicht Boom dieser Aktien gewesen, aber der Kospi hat ja im Jahresverlauf um über 50% zugelegt. Das liegt natürlich an den beiden großen Chipwerten im Kospi. Aber es kann natürlich sein, dass in dem Moment, wo der gesamte Markt mal zurückkommt, diese Aktien, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht, mit unter Druck geraten. Fazit. Dieser Industrieboom ist meines Erachtens beschlossen. Es ist mehr als eine kurzfristige Wette auf Konjunktur. Es sind viel mehr geopolitische Zwänge. Es ist der Energiebedarf. Es sind die, ach Gott, soll ich aus meiner Sicht jetzt noch hinzufügen? Leider, aber es ist nun mal die Realität, steigenden Verteidigungsausgaben. Und es ist der Wunsch nach widerstandsfähigen Lieferketten, der diesen Boom tragen wird. Es ist aus meiner Sicht ein interessanter. Ich habe darüber gesprochen, wo ich bereits investiert bin. Weiteres wird folgen, selbstverständlich auch in Form einiger Updates hier im Podcast. Das war's für heute. Einen schönen Sonntag hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ihr hört ihn ja erst am Dienstag. Also, es gibt auch schöne Dienstage. Macht's gut, bis dahin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.